Ja, vielen Dank auch für diesen Impuls. Auch zu Ihrer Orientierung, die Tagungsleitung hat uns ein paar Minuten mehr gewährt. Also wir haben jetzt bis halb Zeit, das wird aber nicht die Kaffeepause kürzen, sondern einfach nur nach hinten schieben. Also wir haben jetzt noch 20 Minuten für Fragen. Ich würde gerne eine Frage an alle drei Referenten stellen, die heute im Laufe des Tages eigentlich schon immer mal wieder aufgetaucht ist. Es werden sehr viele Lernziele oder Ansprüche unterschiedlicher Art an dieses Modul oder diese Art Zeitzeugengespräch im Bildungskontext gestellt. Multiperspektivität, Kontroversität, Empathie, Identifikation, Dekonstruktion, Rekonstruktion, also es ist schon viel formuliert worden und viel davon wurde auch als schwierig oder beziehungsweise schwierig im direkten Face-to-Face-Kommunikation mit dem Zeitzeugen klassifiziert. Genauso auch schwierig aus Zeitgründen. Im außerschulischen Bildungskontext heißt es ja meistens, dass man zum Beispiel eine Schülergruppe nur einen Tag oder einen Vormittag lang sieht. Aber selbst aus der Schule haben wir eben gehört, es ist oft schwierig methodisch, da wirklich ausführlich diese Kompetenzen einzuüben. Deswegen wäre meine Frage, was für ein Lernziel kann ich denn nun realistisch mit einem Zeitzeugengespräch im Bildungskontext oder im außerschulischen Bildungskontext verbinden, was auch realistisch erreichbar ist? Oder ist das vielleicht gar nicht möglich und sollte man dann eher in Richtung von Frau Klevin gehen und sagen, zum Beispiel in einer Gedenkstätte sollte ich mich auf den historischen Ort konzentrieren und gar nicht auf die Arbeit mit Zeitzeugen? Ich gebe das einfach mal in die Runde.
In der Reihenfolge des Sprechens sozusagen. Also zunächst ganz davon mal abgesehen, dass wir von Lernzielen gar nicht mehr sprechen dürfen. Also jeder Referendar, der das Wort benutzt, wird gleich erstmal darauf hingewiesen. Ja, okay, gut. Also wir dürfen nur noch von Kompetenzen sprechen. Und wenn es darum geht, welche Kompetenzen damit zu erreichen sind, also ich möchte wirklich nochmal darauf hinweisen, das Einladen eines Zeitzeugen, eines lebenden Zeitzeugen, aber auch eines Videozeugnisses, das man sich anguckt. Ich sehe einen graduellen Unterschied, keinen prinzipiellen Unterschied dazwischen. Das ist vielleicht auch meine persönliche Meinung. Das bedeutet etwas ganz, ganz Besonderes im Unterricht. Das müssen ganz andere Lernziele sein, Kompetenzen sein, die man ansonsten gerne, ja, ich bin in der Zeit auch noch groß geworden und so weiter. Das müssen ganz andere Kompetenzen sein, als die man sonst damit verbindet. Es kann nicht darum gehen, klassische Quellenarbeit auch nicht am Transkript zu machen. Das geht nicht. Also der Zeitzeuge ist eine narrative und eine moralisch-ethische Figur und bedarf ganz besonderer Maßstäbe. Wenn es ums historische Lernen geht, Quellenarbeit, Arbeit mit Darstellungen, Arbeit mit Dokumentation, es steht ja alles offen, kann man alles machen, aber wenn der Zeitzeuge in den Unterricht kommt, dann brauchen wir wirklich ganz andere Maßstäbe und wir müssen für diese Textgattung, das würde ich schon so sagen, es ist eine besondere Textgattung, auch ganz eigene Umgangsformen finden und wir dürfen das nicht mit derselben Elle messen wie die tägliche und alltägliche Quellenarbeit. Das machen Schülerinnen und Schüler ja auch nicht. Ich denke, im Übrigen fällt ein Großteil der Faszination und des Lernerfolges und der Motivation auch darauf zurück, dass es relativ selten passiert, wenn in jeder Stunde ein Zeitzeuge käme, so wie heute in jeder Stunde eine Quelle gelesen würde, wäre jeder Effekt ohnehin bald dahin, aber das haben wir ja auch in anderen Bereichen. Und ich glaube nicht, dass wir das heute schon ganz genau sagen können, was die Kompetenzen sind. Also ich persönlich verheddere mich ganz schnell in diesen Ansprüchen zwischen diesem klassisch formalen Lernen und diesem ethischen Haltung einnehmen, Position, Orientierung, Moral Engagement, das, was Geoffrey Hartmann sagt. Und ich glaube nicht, dass wir da heute schon sehr, sehr weit sind.
Ja, historische Kompetenzen. Ich habe mich in meiner Studie letztendlich dann auch um diese Frage etwas gedrückt. Bei mir ging es jetzt primär um Fragen der Fragekompetenz, historische Fragekompetenz. Und um Orientierungskompetenzen, die ich halt gerade in diesem Feld der Verschränkung zwischen emotionalen, motivationalen Elementen und auch Geschichtswissen wahrnehme. Denn es ist ganz deutlich, die Kinder, die Jugendlichen, die über Geschichtswissen, über Geschichtsinteresse verfügen, die Vorbildung haben, die fragen natürlich auch mehr. Und die können diesen Gesprächen wesentlich mehr entnehmen. Das ist ja ganz klar. Es liegt auf der Hand. Womit sich alle hingegen beschäftigen, auch die vielleicht ohne weiteres Wissen über die Zeit reingekommen sind, ist sozusagen durch Irritationen hervorgerufenen Neuorientierung in ihren historischen Sinnbildungen, ganz unterschiedlicher Art, mit ganz unterschiedlichem Niveau. Aber das ist zumindest, könnte ein ganz klares Lernziel dieser Begegnung darstellen. Die Analyse der Textform, also die sozusagen die Rekonstruktion oder Dekonstruktion, das findet in diesen, also ist gar kein Schwerpunkt in den Gruppendiskussionen nach den Zeitzeugengesprächen. Die Schüler fangen jetzt nicht von sich an, irgendwelche Triftigkeitsprüfungen oder so durchzuführen. Das machen sie schlicht nicht, sondern da stehen halt gerade diese auratischen Gesichtspunkte doch im Vordergrund.
Also das würde ich auch sagen, das sollte auch ein Plädoyer sein in die Richtung, dass man das voneinander abtrennen muss. Also man hat einmal diese emotionale Situation und die kann man sicherlich auch kompetenztheoretisch irgendwie beschreiben. Also es ist sowas wie Motivationskompetenz, habe ich mal gelesen, dass es sowas auch geben soll. Also es wird Motivation geweckt. Oder auch, was ja, das ist ja heute ja auch deutlich geworden, ein gängiger Weg ist, dass Schüler ihre eigenen Eltern befragen, was auch gerechtfertigt wird oft damit, dass sie auch mit den eigenen Eltern ins Gespräch kommen und so weiter auf diesem Weg über Geschichte. Aber ich denke, das sind dann keine originär historischen Kompetenzen, die damit gefördert werden, sondern das sind so Sachen wie Sozialkompetenz. Und das kann man auch rechtfertigen, das kann man auch gut finden. Dass sowas gefördert wird, aber wenn wir jetzt wirklich von methodischen Kompetenzen reden, dann kann man die nicht, also sowas wie Quellenkritik, das kann man nicht im Zeitzeugengespräch lernen. Da spricht eigentlich alles dagegen, würde ich sagen.
Spannend sein könnte, in Bezug auf die faktische Ebene, also dieses faktische Geschichtswissen, wenn man die Schüler fragt, was habt ihr denn heute gelernt, kommt vielfach die Antwort, ja eigentlich nichts, nur was Persönliches. Also die Wahrnehmung von der persönlichen Lebensgeschichte als sozusagen Bestandteil von auch faktischem Geschichtswissen. Die Schüler können ganz viel lernen in diesen Gesprächen. Aber wir hatten vorhin die Frage der Arbeit. Schüler finden Erklärungen und Schilderungen von Zwangsarbeit wirklich langweilig. Und das ist eine ganz, für mich ganz erschütternde Beobachtung immer wieder gewesen. Aber ein Schüler sagte, das ist doch alles Larifari. Und das war kein Larifari, das war Zwangsarbeit im Konzentrationslager. Also es ist sozusagen die Wahrnehmung, was habe ich heute gelernt, ist, wenn es gerade um diese Begegnung geht und das Zentralsetzen von Emotionen und auratischen sozusagen, die Selbstwahrnehmung, was habe ich gelernt, ist ganz niedrig angesetzt. Das ist vielleicht nur mal so.
Ja, vielen Dank. Jetzt genau, gehen schon die ersten Hände hoch. Dann würde ich sagen, Frau Willem als Erste, dann Stefan Querl.
Ja, danke. Erstmal vielen Dank für das Podium. Ich fand das total interessant. Ich würde gerne auf Ihre Frage auch eingehen, weil ich glaube nicht, dass man fragen kann, welche Kompetenzen sollen erreicht werden oder welche Lernziele sollen verfolgt werden, sondern dass man sich eher fragen muss, wie dieses Text, welche Kompetenzen so ein Genre eigentlich ermöglicht. Das finde ich ehrlich gesagt viel interessanter. Ob es dann wirklich erreicht wird, ist ja nochmal eine andere Frage. Und in dem Zusammenhang würde ich Ihnen, Herr Baricelli, eigentlich total widersprechen. Ich finde es ganz wichtig und höchst interessant, Teile eines Transkriptes wie eine ganz normale Quelle auszuwerten. Zum Beispiel eine Quelle, die wir jetzt alle kennen, die Geschichte, die vorhin aus dem deutschen Gedächtnis vorgeführt worden ist, von dem Mann, der sozusagen eine Sicherung besorgen will und als Anführer des 17. Juni im Knast endet. Ja? Ich finde das eine sehr, sehr interessante Geschichte, an der man meiner Ansicht nach unglaublich viel lernen kann über die Rolle von Zufall in der Geschichte, über sozusagen nachträgliche Rekonstruktionen, über Deutungskompetenzen und so weiter. Ich glaube, dass man das mit Schülern aber nur dann erarbeiten kann, wenn man diesen Text sozusagen noch einmal liest. Ja? Denn also in gewisser Weise meine eigene Erfahrung ist, weshalb ich es immer sehr schwer finde, sowas wie Regeln für die Oral History aufzustellen. Ich lese diese Texte 10-mal und ich lerne jedes Mal etwas Neues, als wenn sie neu zu mir sprechen. Und dazu braucht es eben etwas anderes als den lebendigen Zeitzeugen. Und deshalb finde ich, also gebe ich Ihnen nicht recht, dass das etwas ist, was sich mit dem Zeitzeugen verbietet. Im Gegenteil, der hat ja was Interessantes zu erzählen.
Hast du schon ein Mikro, oder?
Okay. Ja, meinen Dank für dieses Panel verbinde ich mit der Frage von der Warte der Villa ten Hompel aus, also von einem Täterort auch. Denn da würde ich gerne vor dem Hintergrund des von Frau Moller ausgeführten nochmal an Herrn Baricelli zurückspielen den Ball. Wenn Sie einerseits sehr chirurgisch trennen, den Zeugenstand vor Gericht und den Zeitzeugen und diese moralische Haltung einfordern, dann aber im letzten Teil beim Täter das Recht zu schweigen und zu lügen wieder einführen, sind Sie ja wieder bei den gerichtlichen, rechtsstaatlichen Dimensionen. Und vor dem Hintergrund der DDR-Geschichte ist mir diese sozusagen Grauzone da zu diffus. Wir haben ja nun IM, wir haben NVA, wir haben Stasi-Problematik und die Nuancen, die ja auch diesen Konsens sozusagen uns im Moment missen lassen. Ich kann über Täterschaft in der DDR doch nicht separat reden, noch weniger als beim NS-Staat. Und wenn Sie jetzt sagen, die moralische Haltung verbietet es mir, die Täterbefragung einzuführen, kommen wir da meines Erachtens in ein ganz großes Problem. Vielleicht konkretisieren Sie das nochmal, weil das eben sehr, sehr, aus meiner Sicht sehr hart getrennt war und dann aber doch wieder auf Gericht zurückbezogen wurde.
Ich würde gerne noch eine dritte Frage hinzunehmen. Sie hatten sich eben gemeldet, genau.
Ja, ich bedanke mich auch für das Panel, Katja Stopka vom ZZF. Ich habe eine Frage, die ja jetzt hier die ganze Zeit im Raum schwebt, warum es in gewisser Hinsicht hier um das Entweder-Oder geht, also entweder der lebendige Zeitzeuge oder das Video oder die Transkription. Im NS-Zusammenhang kann man sich die Frage, ja, da muss man sich die Frage stellen, wenn man das ernst nimmt von den, vom Sterben der Zeitzeugen. Ich glaube, bei DDR-Zeitzeugen haben wir noch ein bisschen mehr Zeit. Und ich frage mich, ob die Kompetenzen, um die es hier geht, nicht in allen drei Dingen gleichzeitig beziehungsweise parallelisiert liegen können. Weil zum einen zu sagen, dass in der lebendigen, in den Gesprächen mit den lebendigen Zeitzeugen die Möglichkeiten zur Analyse in der Form, wie sie auch wissenschaftlich und von daher auch schulisch irgendwie gewünscht sind, nicht durchführbar sind, ist, glaube ich, allen klar. Das, was Frau Moller gesagt hat, dass es natürlich auch um die Verschriftlichung und um die genaue Analyse geht, sehe ich ein. Aber was mir da fehlt, ist eigentlich das, was jetzt an Medienkompetenz, gerade bei den kommenden Generationen ja viel stärker ausgeprägt ist, inwieweit mediale, also sagen wir mal filmische Sequenzen in dieser Form analysiert und ausgewertet werden wie früher Transkription, weil sie ich meines Erachtens viel mehr bieten, nämlich genau das Unsagbare, was in einer Transkription höchstens durch Gedankenstriche und dergleichen aufzuzeichnen ist, aber in den digitalisierten, videografierten Interviews ja immer wieder zu sehen sind und als Momente dessen, was an Kompetenz vermittelt wird und auch an Empathie und so weiter erzeugt werden, ja viel, viel sichtbarer wird. Also ich würde dafür plädieren, keines gegen das andere auszuspielen, sondern im Prinzip alle miteinander zu verwenden und aber auch mit den unterschiedlichen Medialisierungs- und Kompetenzförderungen auch in Beziehung zu setzen, weil auch das zeichnet ja eine bestimmte historische Situation aus, die sich von der von vor 20 Jahren unterscheidet, wie mit Zeitzeugen umgegangen worden ist.
Ja, ich würde jetzt erstmal. Gut, dann nehmen
wir. Ja, darf ich da gleich nochmal eine Frage anstellen, die mich den ganzen Tag schon berührt? Meiner Meinung nach müsste in diese Vielfalt der Untersuchung der Vergangenheit auch die Autorenschaft mit einbezogen werden. Also je weniger Zeitzeugen wir haben, umso mehr müssten wir uns doch darum kümmern, was haben Autoren über diese Zeit geschrieben. Das fehlt mir eigentlich ein wenig. Ich muss also feststellen, in meinen Vorträgen über mein Buch habe ich zum Beispiel noch nie einen Geschichtslehrer erlebt. Ich stelle immer die Frage, ist denn heute ein Geschichtslehrer dabei? Geschichtslehrer habe ich vermisst. Also der Kontakt Geschichtslehrer zu Schülern, zur Verbreitung dieses Wissens und im Zusammenhang mit dem immer weniger werdenden Zeitzeugen ist meiner Meinung nach ein Thema, was ein bisschen zu kurz gekommen ist, was hier wahrscheinlich ergänzend noch geführt werden müsste. Danke.
Gut, vielen Dank für diese Anmerkung. Wir müssen jetzt erstmal die Runde schließen, damit auch das Podium hier vorne noch Zeit hat, zu antworten. Ich gebe das Mikro mal weiter.
Ja, zunächst vielleicht das Allereinfachste. Also
Vielleicht ist das nur ein Missverständnis, aber ich glaube, wir haben, also ich habe hier keinen Unterschied erkannt, dass wir prinzipiell zwischen den Live-Erzählungen und den Videozeugnissen und den Transkripten, das ergänzt sich gegenseitig und kann miteinander spielen auch, und die Aufgaben können dann meinetwegen, die im Unterricht bearbeitet werden, sich auf alles beziehen. Also ich persönlich habe auch an didaktischen Materialien mitgearbeitet, wo wir genau das auch versucht haben zu machen. Also ich würde das persönlich überhaupt nicht voneinander trennen. Vielleicht ist das auch nur, ein Missverständnis, dass das graduell natürlich unterschiedliche Arbeitsweisen sind, sicher, aber nicht im Prinzip. Zu der Frage mit den Tätern. Wir haben diesen schönen deutschen Begriff des Zeitzeugen, der in keine andere Sprache zu übersetzen geht. Also zunächst einmal, das ist ein Germanismus sozusagen. Sie können das auf Englisch nicht ausdrücken. Sie können aber sehr wohl das Gegenteil davon ausdrücken auf Englisch, nämlich den Perpetrator, nämlich den Täter, wogegen sie mit dem Opfer schon wieder Probleme haben. Vielleicht bin ich da auch schon wieder zu stark amerikanisch, Holocaust Education, wo ja sehr klar zwischen Gut und Böse getrennt wird. Auf der einen Seite sind die Victims und auf der anderen Seite sind die Perpetrators. Und da wird immer danach gesucht, wo kann ich diejenigen einordnen. Ich bin überhaupt nicht dagegen, Täter zu befragen. Nur, sie sollen mir keine Geschichten erzählen. Sie, also für Täter reserviere ich nicht diesen deutschen kategorialen Begriff des Zeitzeugen. Denn wofür soll er denn dann am Ende noch gut sein, wenn ich ihn auf jeden anwenden kann, der in irgendeiner Art und Weise in der Vergangenheit Akteur gewesen ist? Dann kann ich den Begriff des Akteurs auch einführen. Also ich persönlich reserviere den Begriff des Zeitzeugen für ein moralisches Zeugnis, das mir unter Umständen Orientierung und Vorbild geben kann. Nicht unbedingt, aber kann. Auch in einer ganz einfachen Art und Weise. Auch Eltern erzählen ihren Kindern, wenn sie als Zeitzeugen auftreten, um in einer gewissen Art und Weise als jemand dazustehen, der Vergangenheit irgendwie gemeistert hat, irgendwie sich durch die Fairness und die Schwierigkeiten durchlaviert hat und am Ende sauber geblieben ist. Das kennen wir ja alles aus den Weltverbänden, und das ist natürlich nachträglich konstruiert, aber zunächst einmal ist das Phänomen ja da. Also Täter zu befragen, gerne. Nur realistischerweise können wir von Täterbefragungen, ich brauche ja nicht daran zu erinnern, können wir von Täterbefragungen keinen Aufschluss darüber erwarten, wie es in der Vergangenheit, also was der Fall damals tatsächlich gewesen ist. Dazu gehört sehr viel stärker als zur Befragung von Opfern der Umgang damit, die Quellenmaterialien. Und jetzt nochmal auf Frau Wierling ganz kurz eingegangen. Vielleicht haben wir einen unterschiedlichen Begriff von Quellenarbeit. Ich kenne keine klassische Quellenarbeit, wo gefragt würde, was Sie angedeutet haben, was lernen wir hier über die Zufälle in der Geschichte? Das ist keine Frage, die bei klassischer Quellenarbeit ansteht, sondern da steht es tatsächlich, das wer, wie, wo, wann und in welchen Kontexten, wer sagt hier was, aus welchen Kontexten. Und gegen diese Art von Befragung einer Quelle würde ich mich immer wenden, dass man aus dieser Quelle sehr viel erfahren kann, dass man sie elaborieren kann, dass man dazu imaginieren kann oder dass man auch ganz klassische Arbeit, man kann eine Karte zeichnen, wo ist derjenige gewesen, was sind die Stationen, die er erlebt hat, wie gewichtet er seine unterschiedlichen Erfahrungen, das kann man, aber das ist nach meinem Dafürhalten keine klassische Quellenarbeit, also das da kenne ich etwas ganz anderes. Okay, dann war das so. Naja, gut.
Ich kann auch sozusagen diese Frage nur an mein Material stellen, an die Schüleräußerungen in Gruppendiskussionen, und es wird sozusagen häufig die Frage diskutiert, können Mitläufer des Nationalsozialismus auch Zeitzeugen sein? Es ist ganz interessant, dass die Jugendlichen das selber aufbringen, dass sie quasi Multiperspektivität auch einfordern. Zum großen Teil beantworten die Gruppen das folgendermaßen: meine Oma will gar nicht drüber sprechen. Was kann man dann lernen, wenn man sich mit Täterinterviews, mit Tätern im Gespräch auseinandersetzt? Könnte das nicht eine Gefahr darstellen? Ist es denn überhaupt interessant, sich sozusagen Altersschilderungen von Mitläufern, Zuschauern aus dem Nationalsozialismus anzuhören? All diese Fragen werden sozusagen angesprochen in den Gruppendiskussionen und vielfach wird sozusagen diese eine Figur des umstrittenen Zeitzeugen, möchte ich ihn jetzt mal nennen, gegenübergestellt gegen die sie nun gerade erfahren haben und sozusagen dem NS-Überlebenden als wahrhaftigen Träger von einer Erinnerung sozusagen der Vorzug eingeräumt. Also es ist schon eine ganz interessante Wahrnehmung des ganzen Komplexes. Sind meine Großeltern, Urgroßeltern Zeitzeugen oder wollen sie überhaupt mit mir darüber reden? Wem würde ich eigentlich lieber zuhören? Das ist ja vielleicht auch eine ganz interessante Frage.
Also nur ganz kurz. Ich würde mich, glaube ich, schon so ein bisschen gegen diesen normativen Zeitzeugenbegriff verfahren wollen. Also weil schon Opfer, Täter, Zuschauer und so weiter sind erstmal kategorial schon Zeitzeugen. Aber wir gehen natürlich anders mit ihnen um. Aber ich finde, erkenntnistheoretisch müssen wir sie als Quellen gleich behandeln. Aber dann müssen wir explizit machen, dass wir das Zeugnis des einen vorziehen vor dem des anderen. Und das machen wir ja hier geschichtskulturell. Also dafür gründen wir ja bestimmte Stiftungen und laden die einen ein, die anderen nicht. Aber auf einer erkenntnistheoretischen Ebene sind sie alle Zeugen der Zeit, würde ich sagen. Und ganz kurz zu dem Hinweis von Frau Stopka, da würde ich selbstreflexiv das jetzt nochmal wenden. Also ich habe nicht für eine Bevorzugung einer des videografierten oder lebendigen oder Live-Zeitzeugen oder ähnlichem plädiert. Aber in meiner Argumentation muss ich schon sagen, dass ich natürlich an dem Transkript jetzt geklebt habe, weil das einfach das Mittel ist, mit dem ich umgehe. Aber natürlich muss das fortgedacht werden, weil heutzutage sind es eben Videos. Und dann muss man für diese Videos auch Transkriptionsformen und Analysemittel sehr viel stärker entwickeln und dann auch in die pädagogische Praxis transformieren. Vielen Dank.
Ja, ganz kurz nochmal. Ich habe hier offensichtlich einen völlig altmodischen Begriff von Zeitzeugenschaft. Forschungsarbeiten zur Ermordung, Verfolgung der Juden war längste Zeit Täterforschung. Raul Hilberg, Friedländer und so weiter sagen ganz eindrücklich selbst, ihr werdet hier keine Quellen finden in diesem Buch, in den Vorworten zu jüdischen Verfolgten, sondern was eigentlich passiert ist, lässt sich nur aus der Perspektive der Täter beschreiben. Das ist eine Einstellung. Das hat was mit Erkenntnistheorie, mit wissenschaftlichem Fortschritt und so weiter zu tun. Ich würde aber immer sagen, der Zeitzeuge ist keine Erfindung, weil die Geschichtswissenschaft in der Not war, bestimmte Epochen nicht genügend erforschen zu können. Denn dann wäre es ja völlig aussichtslos, dass sie etwas erforschte, was vor 1920 oder so weiter läge. Sondern der Zeitzeuge bringt ein ganz anderes Moment in die Zeitgeschichte hinein. Er ist eine Figur, die zeigt, dass es noch nicht historisiert. Es ist noch nicht historisiert. Und insofern können wir nicht in erster Linie mit erkenntnistheoretischem Fortschritt argumentieren, wenn wir nur über diesen Begriff sprechen, des Zeitzeugen. Und mir persönlich ist sehr wichtig, und zumindest hätte ich da die ganze amerikanische Forschung auf meiner Seite, das für diesen Begriff zu reservieren. Also für diese Kategorie.
Okay, vielen Dank nochmal für die Erwiderung. Jetzt sind wir für die Kaffeepause an einer grundlegenden Diskussion über den Begriff des Zeitzeugen angekommen. Die Kaffeepause geht bis 17 Uhr. Ich sollte auch nochmal darauf hinweisen, sich bitte auf alle Etagen zu verteilen mit Ihrem Kaffee, sodass sich nicht alles in dem einen Raum drängt, und mit der Bitte, um 17 Uhr wieder hier zu sein. Dankeschön.